Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Nach mehr als 3 Jahren in einem türkischen Gefängnis waren der Schriftsteller Ahmet Altan und die Journalistin Nazlı İlecek am 4. November unter Auflagen freigelassen worden. Und nur 8 Tage später wurde Altan erneut verhaftet. Sein Schicksal teilen viele Schriftsteller auf der ganzen Welt, an die heute am 15. November wieder der internationale PEN mit dem Writers in Prison Day erinnert, dem Tag des inhaftierten Schriftstellers. Ich bin jetzt mit Ralf Nestmeier verbunden. Er ist Writers in Prison Beauftragter des PEN und für uns in Nürnberg in ein Studio gegangen. Hallo, guten Morgen, Herr Nestmeier.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Wie ist denn der Stand im Fall Ahmet Altan? Wissen Sie da was darüber, wie es ihm geht?
Also wie es ihm jetzt aktuell geht, wissen wir nicht. Wir können es ja höchstens vermuten, wie das eben nicht gut geht angesichts dieser türkischen Willkür im Justizsystem.
Jetzt ist der Fall Altan ja einer, den man relativ viel beachtet findet in den Medien. Aber wie viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt es denn insgesamt, die derzeit in Haft sind?
Das ist nicht ganz klar, weil es natürlich da immer keine genauen Zahlen gibt. Es gibt die Caselist vom internationalen PEN. Da sind ungefähr zwischen 800 und 900 aufgelistet, die sich derzeit in Haft befinden. Ganz viele zum Beispiel natürlich in der Türkei. Die Türkei ist mit ungefähr 150 inhaftierten Autoren und Journalistinnen das weltweit größte Gefängnis aktuell für die schreibende Zunft. Aber es gibt zum Beispiel auch noch China. Da gibt es ganz große Dunkelziffern, da weiß man relativ wenig. China ist ja zum Beispiel ein Land, da dringt sehr wenig nach außen. Da weiß zum Beispiel auch nicht mal Amnesty International, wie viele Todesurteile dort jährlich vollstreckt werden.
Das sind das ja eben schon so Länder, auf die wir immer wieder schauen. Aber wo sollte man denn eigentlich mal noch hinsehen, weil es eigentlich viel zu wenig beachtet wird? Was sind denn noch so Krisenländer für Journalisten und Schriftsteller?
Ja, es derzeit hauptsächlich Länder aus dem arabischen Raum oder mit islamischem Hintergrund. Da sind viele Probleme aktuell, aber es geht auch weiter bis hin zum Beispiel nach Eritrea. Da dringt auch kaum was nach außen. Eritrea ist auch ein Land, was die Pressefreiheit betrifft, irgendwie kurz vor Nordkorea kommt. Also auch dort gibt es Schriftsteller, die teilweise seit 18 Jahren inhaftiert sind, isolationshaft und von deren Schicksal man leider überhaupt nichts weiß.
Was machen Sie denn dann, wenn man eben nichts weiß und auch nichts nach außen dringt? Wie können Sie denn da überhaupt agieren als PEN?
Man versucht halt an dieses Schicksal der Autoren zu erinnern mit Infoveranstaltungen. Zum Beispiel hatten wir jetzt erst auf der Buchmesse in Frankfurt was zum Thema Eritrea gemacht gehabt und über den Autor David Isaak, der eben dort seit 18 Jahren in Haft sitzt. Wir hatten da sozusagen eingeladen mit auf dem Podium seine Tochter, die in Schweden lebt, weil David Isaak hat in Schweden gelebt und hat die schwedische Staatsbürgerschaft. Dadurch ist er eigentlich ein EU-Bürger, der seit 18 Jahren in Eritrea in Haft ist. Und seine Tochter selbst weiß auch nichts seit über 10 Jahren über das Schicksal ihres Vaters. Die Hoffnung ist groß, dass er noch am Leben ist, aber Gewissheit gibt es auch in diesem Fall nicht.
Also das ist ganz wichtig, dass man da dranbleibt und immer wieder an solche Leute auch erinnert. Und das macht der PEN ja auch, indem er an diesem Writers in Prison Day an Einzelschicksale aufmerksam macht. Es sind in diesem Jahr 5 ganz unterschiedliche Personen aus Mexiko, Uganda, Ägypten, Sri Lanka, aus der Türkei. Ich habe mir das mal angeschaut. Das sind ja ganz unterschiedliche Schicksale, die dahinter stehen und auch ganz unterschiedliche Vergehen, in Anführungszeichen, die den Menschen da vorgeworfen werden. Wollen Sie uns mal jemanden vorstellen aus der diesjährigen Runde?
Ja, kann ich gerne machen. Also zum einen macht es der internationale PEN, dass er immer 5 Schicksale herausgreift, weil dann die nationalen PEN-Organisationen ebenfalls auf diese Schicksale aufmerksam machen. Da entsteht sozusagen weltweit ein großer medialer Druck auf dieses Thema, was dann durchaus auch Erfolg gekrönt sein kann. Und in diesem Jahr sind es eben 5 Autoren und Autorinnen, zum Beispiel Lydia Cacho. Das ist eine Schriftstellerin und Journalistin aus Mexiko. Die hat also mit immer wieder auch so im Bereich des investigativen Journalismus gearbeitet, dann über organisiertes Verbrechen, Drogenhandel, Gewalt und Korruption geschrieben. Auch in Deutschland gibt es ein Sachbuch von ihr mit Titel Sklaverei über den globalen Frauen- und Kinderhandel. Und die ist in Mexiko eben mehrfach bedroht worden. Immer wieder hat sich lange Zeit zum Beispiel geweigert gehabt, das Land zu verlassen, aber als dann unlängst wieder bei ihr eingebrochen worden ist, ihre beiden Hunde wurden ermordet, dann hat sie sozusagen die Flucht ergriffen und befindet sich aktuell im Exil, weil Mexiko wieder ein ganz spezieller Fall ist. Da haben wir eben nicht Writers in Prison, sondern in Mexiko gibt es Writers in Graves. Also die Autoren werden dort missliebig einfach ermordet, erschossen. also jährlich sind es über 20 im Schnitt. Das sind also ganz schlimme Zustände.
Und man kann das zum Teil auch gar nicht glauben, weshalb diese Leute angeklagt werden. Zum Beispiel bei der ugandischen Schriftstellerin Stella Nyanzi. Da geht es darum, dass sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass Mädchen ihre Periode haben und Monatsbinden brauchen, damit sie zur Schule gehen können. Und deshalb war sie jetzt schon einige Male im Gefängnis. Das ist auch für uns dann oft unverständlich, weshalb die Leute da überhaupt eingesperrt werden, nicht?
Ja klar, diese Schicksale kann man also aus der westlichen Welt jetzt irgendwie kaum nachvollziehen, eben wie in diesem Fall von dieser Stella Nyanzi, die in Uganda angeklagt ist. Aber so einen ähnlichen Fall gibt es jetzt auch, den wir jetzt hier dabei haben bei den 5 Fällen in Sri Lanka mit Shatika Satkumara. Das ist also auch ein preisgekrönter Autor und Dichter. Und er hat also wird ihm vorgeworfen, zum religiösen Hass aufgestachelt zu haben, weil er eben über Homosexualität im buddhistischen Klerus geschrieben hat. Deswegen droht ihm jetzt eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren. Das wäre also das Gleiche, wenn in Deutschland ein Journalist oder ein Autor über Homosexualität im katholischen Klerus schreiben würde, und er würde dann deswegen bis zu 10 Jahre ins Gefängnis wandern.
Also auf solche Schicksale macht der PEN aufmerksam. Aber was passiert denn eigentlich konkret, wenn Sie zum Beispiel auf Ihre Kampagne vom Vorjahr zurückblicken? Was haben Sie da erreicht?
Also es gibt durchaus dann Sachen, wo man dann merkt, dass die Kampagne auch fruchtet. Also letztes Jahr, wie gesagt, waren es auch 5 Schicksale, wobei wir da in dem Fall auch eine mexikanische Autorin hatten, die schon ermordet war, um eben auf diesen Zustand hinzuweisen. Also in dem Fall konnte man ja positiv gar nichts mehr ausrichten. Aber von den anderen 4 Fällen sind mittlerweile 3 in Freiheit wieder. Das ist zum Beispiel zum einen aus Bangladesch, Shahidul Alam, dann aus Ägypten, Wael Abbas, und der bekannteste Fall eben Oleg Sentsov, der ja auch in den deutschen Medien sehr groß dann thematisiert worden ist. Und es freut dann natürlich dann schon, wenn man merkt, dass also dann durchaus Bewegung kommt und dass sich durchaus etwas Positives auch ereignet.
Dann hoffen wir das auch für dieses Jahr. Ralf Nestmeier, vielen Dank für dieses Gespräch am Writers in Prison Day.
Dankeschön, ich danke Ihnen auch.
Und eben im Nachgespräch, nach unserem Gespräch über den Writers in Prison Day, hat mir Ralf Nestmeier noch erzählt, dass der deutsche PEN gestern in seiner Präsidiumssitzung den inhaftierten Ahmed Altan noch zu seinem Ehrenmitglied ernannt hat. Ein Schwede schreibt keinen Schweden-Krimi, sondern eine Thriller-Reihe über einen ostdeutschen Doppelagenten, in der überhaupt kein einziger Schwede vorkommt. Als der Autor Thomas Engström seinem schwedischen Verleger dieses Projekt vorstellte, da war der ziemlich skeptisch, genau wie einige der deutschen Verlagsmitarbeiter. Bis sie den ersten Band der Reihe gelesen hatten und total begeistert waren. Inzwischen sind die Übersetzungsrechte in viele Länder verkauft worden und West of Liberty und der Folgeband sind auch schon auf Deutsch erschienen. Tobias Wenzel hat Thomas Engström dort getroffen, wo das Buch vor allem angesiedelt ist, in Berlin.
Kreuzberg, Adalbertstraße, am Mittag. Thomas Engström sitzt auf einer Holzbank neben einer Kneipe.
Die Rote Rose ist closed.
Die Rote Rose ist geschlossen.
Der schwedische Autor ist verwirrt. Eigentlich ist die Rote Rose 24 Stunden geöffnet. Oder hat er sich das nur für seinen Thriller West of Liberty ausgedacht? Engström steckt sich Snus, ein Tabakbeutelchen, in den Mund. Dasselbe tut seine Partnerin neben ihm. Sie tippt konzentriert in einen Laptop. Beide arbeiten auch als Journalisten. Eine Bettlerin bittet Engström um Geld.
Ich habe nichts, tut mir leid.
Verwechselt sich der Autor etwa mit seiner Hauptfigur Ludwig Licht? Der hat 2 Lokale, die schlecht laufen, und eine Menge Schulden bei einem Mafioso. Wenn Ludwig die Sorgen verdrängen will, dann flüchtet er ins Bierlokal Rote Rose.
Der große Vorteil eines Dreckslochs wie der Roten Rose war nämlich, dass die schäbige Teakverkleidung, der fleckige Teppichboden, die Jukebox mit der gesprungenen Scheibe und die gnadenlosen Holzbänke auf alle Leute, die sich möglicherweise ein Gespräch mit ihm vorstellen konnten, abschreckend wirkten.
Ludwig Licht vermisst die Mauer. Denn vor der Wende war er ein gefragter Doppelagent bei Stasi und CIA. Die gibt ihm nun, 2011, einen neuen Auftrag, den er wegen seiner Schulden auch braucht. Letztlich geht es um einen Whistleblower, der im Keller einer Botschaft lebt und so wirkt wie eine düstere Version von Julian Assange. Im Film gespielt von Lars Eidinger.
He keeps rubbing lotion on himself and doing this weird yoga. Er cremt sich mit einer Lotion ein und macht seltsame Yoga-Figuren. Und wenn er total gestresst ist, setzt er sich Kopfhörer auf und spielt wie besessen Schlagzeug. Er ist ein richtig guter Bösewicht.
2010, als Thomas Engström gerade in Berlin lebte, entdeckte er im Tiergarten einen Mann zwischen 50 und 60.
Er sah aus, als wäre er einem in Haiti angesiedelten Roman von Graham Greene entstiegen. Weite Hosen, großes Leinenhemd, Panamahut. Ich habe ihn nur von hinten gesehen und so fotografiert. Zu Hause habe ich das Bild am Computer betrachtet und mich gefragt, was für ein Leben führt wohl dieser Mann?
Das war die Geburtsstunde von Ludwig Licht und den vier Agenten-Thrillern. Der erste davon ist nun fürs Fernsehen verfilmt, mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle. Als Thomas Engström an ein Set in Bonn kam, wo eine Szene in der syrischen Botschaft gedreht wurde, konnte er es nicht fassen.
Ich war geradezu geschockt. Das Filmteam hatte es exakt so hergerichtet, wie ich es mir ausgemalt hatte. Die Kissen hatten zum Beispiel die Farben der syrischen Flagge. Durch die Fernsehserie kommt mir mein Buch jetzt noch wirklicher vor. Ich fühle mich wie ein Journalist, der alles dokumentiert hat. Das ist richtig seltsam. Das ist das grüne Haus da vorne, auf dem Apotheke steht. Da wohnt er.
Engström meint seine Hauptfigur Ludwig Licht. Auch der Autor hat hier gewohnt, um ein Gefühl für den Ort zu bekommen. Wir betreten das Haus. Engström hat mit seiner Partnerin immer dort gelebt, wo er die Thriller hat spielen lassen. In Berlin, in den USA, in Georgien. Mittlerweile sind sie nach Südschweden zurückgekehrt. Aber beide wollen bald nördlich des Polarkreises leben. Da ist es auch noch im Sommer kühl.
In Schweden wird es in den Sommern mittlerweile bis zu 35 Grad warm. Die Menschen installieren sich schon Klimaanlagen. Es ist verrückt. Bei der Klimakrise ist es wohl keine schlechte Idee, in den kommenden Jahren deutlich weiter nördlich zu leben.
Engström schreibt als Journalist auch über das Klima. Von Schweden ist er nach Berlin bewusst mit dem Zug gereist. Den studierten Juristen bewegen Umwelt, Geschichte und Politik.
Ludwig Licht wäre wohl der richtige Mann, um unsere westlichen Werte zu verteidigen. Er wäre sicher nicht erfreut über Brexit, Trump, Populismus, AfD. Ludwig hat es nicht so mit Ideologien. Aber er hat ein feines Gespür dafür, was gut für die Menschen und was nur ein Bluff ist.
Wir verlassen Ludwigs Haus und erreichen wieder die geschlossene Rote Rose. Es sieht so aus, als säße jemand, vielleicht Ludwig, am Tresen. Eine trügerische Spiegelung. Aber irgendwo hier in Kreuzberg, meint man nach der Lektüre von West of Liberty, treibt er sich bestimmt herum.
Ich rechne damit, dass Ludwig hier gleich die Straße entlang läuft.
Der schwedische Autor Thomas Engström und die ersten beiden Bände seiner Agenten-Thriller-Reihe um Ludwig Licht sind im Bertelsmann Verlag auf Deutsch erschienen und am 24. und 25. November läuft im ZDF die Verfilmung mit Wotan Wilke Möhring und Lars Eidinger als Zweiteiler und deutlich länger kann man das schon in Form eines Sechsteilers ab Montag, den 17. November in der ZDF-Mediathek sehen.
Straßenkritik.
Mein Name ist Doris Poll. Zuletzt habe ich gelesen von Delia Owens Der Gesang der Flusskrebse. Das handelt von einem kleinen Mädchen, das allein in den Marschen in South Carolina aufwächst. Es ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Es ist ein Gerichtsthriller. Es gibt tolle Naturaufnahmen. Und deshalb hat mir dieses Buch auch so gut gefallen, weil es total unter die Haut geht.
In Hamburg liest Doris Polk den Roman Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens aus dem Amerikanischen, übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, erschienen bei Hansa Blau für 22 Euro. Eine romantische Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Männern im italienischen Sommer erzählt der Roman Call Me By Your Name, den viele sicherlich durch die Verfilmung kennen, die im vergangenen Jahr ins Kino kam. Geschrieben hat das Buch der amerikanische Autor und Literaturwissenschaftler Andre Aciman. Und von ihm ist jetzt ein weiteres Buch auf Deutsch erschienen. 5 Lieben lang heißt es und Birte Mühlhoff hat es gelesen. Mal nur dem Titel nach zu urteilen, geht es hier auch um Liebe, oder?
Ja, genau, das ist vollkommen richtig. Es geht um Liebe und wieder geht es um Liebesbeziehungen zu Männern wie Frauen. Und tatsächlich beginnt der Roman auch ganz ähnlich wie Call Me By Your Name, also in Italien. Wieder eine sehr romantische kleine Fischerort, San Giustiniano. wo Paul, das ist der Ich-Erzähler, sich erinnert an seine früheren Sommerurlaube, die er dort verbracht hat. Paul oder Paolo, wie er als Kind genannt worden ist, verliebt sich nämlich, als er 12 Jahre alt ist, in einen Schreiner, der dort im Ort die Möbel für die Familie restauriert. Und das ist eine ganz kindliche Liebe, eine große Faszination. Er hilft ihm dann bei dem Möbelbauen und ist eben ganz fasziniert von diesem jungen, kräftigen Mann, Ende 20. Es ist aber natürlich eine Liebe, wie in Call Me By Your Name, mit einem großen Altersabstand und ja, eine Liebe, die sozusagen zu früh kommt.
Es geht also nicht nur um die Liebe selbst, sondern dass sie ja auch immer den richtigen Zeitpunkt braucht.
Genau, die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Also das elterliche Ferienhaus dort ist vor Jahren abgebrannt und der Tischler ist aus mysteriösen Gründen fortgezogen. Wie aber der Titel schon verrät, Fünf Lieben lang, ist das die erste Liebe. Es gibt tatsächlich fünf und der Roman besteht eben aus fünf einzelnen Geschichten, die man eigentlich sogar wahrscheinlich unabhängig voneinander lesen könnte. Im Zusammenspiel fächert sich das dann aber eben auf zu so einem großen, ja, einer großen Variation über Liebe und Zeit und wann die Liebe eigentlich zu früh kommt, wie unterschiedliche Formen von Liebe es gibt, je nach dem Alter, dem Altersabstand und dem Geschlecht.
Aber es ist ja offenbar ein riesiger Altersunterschied zwischen diesen beiden Protagonisten, die Sie da beschrieben haben. Ist das denn auch so ein politischer Roman in der Hinsicht, dass es um Pädophilie geht oder um den richtigen Umgang mit Kindern? Das sind ja auch Themen, die in unserer Zeit viel diskutiert werden.
Das stimmt. Es ist aber absolut kein politischer Roman, wenn man jetzt darunter sich vorstellt, irgendwie eine schwere Kost oder es hat noch nicht mal einen pädagogischen Anspruch. Also es wird nicht gesagt, diese Liebe ist schlecht oder falsch und diese ist besser. Es geht einfach um diese Tragik, dass es eben Anziehung gibt und dass man sich ja irgendwie dazu verhalten muss. Also es führt eigentlich keinen Weg darum herum. Also ganz am Ende, Paul ist dann inzwischen in New York, ein sehr erfolgreicher Herausgeber und Geschäftsmann. Ganz illustre Kreise sind das, in denen er verkehrt. Ganz am Ende ist er ein sehr alter Mann und verliebt sich tatsächlich nochmal in eine sehr junge Frau. Also auch das ist eigentlich ja so ein großes Thema unserer Zeit gerade jetzt, wo er sich dann tatsächlich aber auch ganz unsicher fühlt. Also fast wie als Zwölfjähriger wieder.
Und wie ist das erzählt? Sie haben ja gesagt, es ist keine schwere Kost. Hat der Autor da auch so eine gewisse Leichtigkeit im Ton oder wie erzählt er seine Geschichte?
Also es sind immer wunderschöne Bilder, das muss man sagen. So, es ist ganz eben die Landschaft in Italien, auch New York wird ganz toll beschrieben. Das zum einen. Es ist natürlich schon recht grüblerisch, weil er immer wieder in die Vergangenheit zurückkehrt, eben immer wieder auch überlegt, wie hat er Dinge interpretiert, die von anderen kamen, Zeichen interpretiert. Gerade eben in den schwulen Beziehungen ist es sozusagen schwer, erstmal rauszukriegen, ist der andere überhaupt interessiert. Es gibt bei diesen schönen Bildern dann auch viele Klischees, allein dieses Bildungsbürgerliche, da werden auch Füllfederhalter verschenkt und so. Das kann einem manchmal etwas viel werden vielleicht. Trotzdem sind diese Klischees, damit wird gespielt. Also eigentlich verdeutlicht der Roman auf sehr schöne Weise, dass die Realität, die psychologische Realität immer sehr viel komplexer ist. Auch wenn es von außen erstmal wie ein Klischee wirken mag.
Birte Mühlhoff über den Roman, den neuen Roman des amerikanischen Bestsellerautors Andre Aciman. Fünf Lieben lang heißt er, übersetzt von Christina Buchner und erschienen ist das Buch bei DTV. Bei uns im Kinderzimmer ist er türkis, lila oder gelb und wird stundenlang mit verzücktem Gesichtsausdruck geknetet und gehätschelt. Die Rede ist von Schleim, der schön und lustig sein kann, aber wenn er wie jetzt in der Erkältungszeit aus der Nase läuft, ist er ziemlich ekelhaft. Die Biologin und Wissenschaftsautorin Susanne Wedlich hat sich davon aber nicht abschrecken lassen und dem Schleim ein ganzes Buch gewidmet. Quietschegrün und silbern ist sein wunderschöner Umschlag in der Naturkundenreihe von Mattes und Seitz und ich bin jetzt mit Susanne Wedlich in Münster verbunden. Hallo Frau Wedlich, herzlich willkommen.
Hallo. Hallo, guten Morgen.
Sie sind Biologin, da hatte ich eigentlich erwartet, wenn ich das Buch aufschlage, erstmal in die Materie wissenschaftlich eingeführt zu werden. Aber Sie beginnen Ihr sehr schönes, anekdotenreiches Buch mit der Film- und Literaturgeschichte. Warum haben Sie sich für diesen Einstieg entschieden?
Schleim, der arme Schleim hat ja eigentlich zwei Imageprobleme. Da ist einmal, wie Sie sagen, die wissenschaftliche Seite, das Material, das so ein bisschen dröge, langweilig rüberkommt, dem traut man eigentlich nicht viel zu. Wenn man es auch so sieht, so zähfließend, wirkt nicht sehr raffiniert. Und die andere Seite ist aber natürlich Schleim als Ekelerreger. Und ich glaube oder habe mir dann eigentlich überlegt, dass das der Schleim ist, mit dem wir heutzutage zuerst zu tun haben, an den wir denken, wie eklig das ist. Ich habe es auch natürlich beobachtet im Freundeskreis, wenn ich erzählt habe, dass ich an einem Schleimbuch arbeite. Dass
alle das Wort schon,
ja, alle schrecken zurück. Also man muss nur Schleim sagen und die Leute ekeln sich schon. Und dann dachte ich, ich hole vielleicht das Publikum da ab, wo die meisten von uns stehen. Und das ist nun mal eben mehr dieser Schleim, den wir aus den Horrorfilmen kennen, den wir vielleicht aus Büchern kennen. Also eigentlich gibt es jetzt heutzutage, glaube ich, keine Monster mehr, die nicht geifern, sabbern.
Oder Aliens, Zombies, ja, sind genau. Also so diese, das ging ja schon bei H.P. Lovecraft los, das zeigen sie auch nochmal. Warum versetzen uns eigentlich diese Schleiminvasionen und klebrige Wesen so in Angst und Schrecken? Was ist da dran so eklig?
Ekel ist eine sehr wichtige Emotion, ein Schutzmechanismus, der uns eigentlich vor Erregern bewahren soll. Und wir können natürlich jetzt die Mikroben nicht sehen. Das heißt, unser Ekel muss ausweichen auf Symptome. Sage ich mal. Das kann vielleicht ein schlechter Geruch sein, da weichen wir natürlich zurück. Und es ist auch der Schleim. Und Schleim funktioniert so super, weil er so viele Sinne gleichzeitig anspricht. Man erkennt ihn sofort, wenn man ihn sieht und kann zurückweichen. Man spürt sofort, wenn man Schleim in der Hand hat. Es ist vielleicht schwer, in Worte zu fassen, was den Schleim ausmacht, aber jeder kann ihn sofort erkennen. Das heißt, wir gehen erstmal ein bisschen zurück. Und das heißt, der Ekel ist berechtigt. Gegen den spreche ich auch gar nicht. Man sollte weiter sich ungern anniesen lassen. Das bleibt auch. Aber was natürlich auch mit Schleim viel zu tun hat, ist, auch in unserer sterilen Welt kommt da natürlich noch zum Tragen, beim Sex zum Beispiel. Da kann er ja dann ganz passend sein. Nachher ist es vielleicht wieder ein bisschen peinlich und unangenehm. Sie haben es schon erwähnt, die tropfende Nase, Krankheit, das ist schwach, das ist vielleicht auch unangenehm. Und dann natürlich, klar, der ganze Komplex Tod, den wir alle so fürchten. Da reicht es ja schon, dass man vielleicht in der Küche eine Kartoffel erwischt und in der Hand hat, die den Zenit schon überschritten hat und es ist schleimig und es ist eklig. Und das kann man jetzt wohl dosiert jedem Monster anheften. Es muss nur sabbern und jeder ekelt sich und man kann aber auch wieder ausschalten und hat den Schleim wieder verbannt.
Aber es gibt auch Leute, die das ganz toll finden, wie zum Beispiel die Krimi-Queen Patricia Highsmith. Sie war ein Schneckenfan und ich habe jetzt bei Ihnen erfahren, dass sie ihre Schnecken sogar mal in ihrer Handtasche ausgeführt hat. Also es gibt auch Leute, die finden das Schleimige offenbar toll.
Ja, ist richtig. Also ich gehöre auch dazu. Vielleicht nicht unbedingt den Schleim, aber klar, wenn man sich ein bisschen beschäftigt damit, wird man schmerzfrei. Und es kommt über die Faszination an dem Material und an den Tieren, die Schleim produzieren. Bei Patricia Lovecraft Highsmith war es natürlich auch so, dass sie erst für die Schnecken sich interessiert hat, die sich als Haustiere gehalten hat, fasziniert war vom Verhalten, vom Paarungsverhalten. Und dann stört der Schleim irgendwann auch nicht mehr. Den bemerkt man dann vielleicht. Sie hat sogar einmal, als sie, ich glaube, nach Frankreich umgezogen ist, durfte sie die Schnecken nicht einführen. Es war verboten, lebende Schnecken. Und dann hat sie eben mehrere Trips über die Grenze gemacht und hatte immer ein paar Schnecken unter ihrem Busen, wie auch immer das gehalten hat, und hat die rübergeschmuggelt.
Sie schreiben ja, Schleim sei auch ein Ausdruck der Untiefen der menschlichen Psyche. Denkt man, was Sie gerade über Patricia Highsmith erzählt haben, natürlich auch, ja, hat sie recht. Aber wie meinen Sie das? Sieht es in unserem Unbewussten auch so undurchdringlich aus?
Ja, ich glaube schon, dass, wie eben auch schon erwähnt, der Schleim, dadurch, dass er so eng mit unseren, sagen wir mal, nicht mit unserer hochgeistigen Seite, sondern mit den vielleicht den niederen Instinkten und Trieben verbunden ist, mit unseren Schwächen, mit unserem Körper, der ja einfach auch ein Tierkörper ist und uns das immer wieder zeigt. Und da spielt Schleim natürlich sehr oft eine Rolle und deswegen können wir ihn auch nicht ganz loswerden, egal wie sehr wir ihn verbannen, eigentlich aus unserer Wahrnehmung. Das kommt dann immer wieder hoch und dann sind es vielleicht eben die Monster.
Und der Schleim ist ja auch tatsächlich unverzichtbar für unseren Körper. Wir können gar nicht schlucken ohne Schleim. Im Darm ist er ganz wichtig. Über den Darm wurde ja auch viel gesprochen in letzter Zeit. Aber sonst ist das eher ein Tabuthema, sobald es ums Schleimige geht. Ne?
Ja, Tabu ist richtig. Ein bisschen bricht es auf jetzt über, also gerade diese Geschichten mit dem Darmschleim und den Mikroben, die da leben. Das wird natürlich jetzt sehr verbreitet, auch die Botschaft, dass wir auch ohne diese Mikroben, die da in diesem Schleim sind, ohne den Schleim nicht leben können. Das Faszinierende war für mich eigentlich in der Recherche festzustellen, was mir vorher auch nicht klar war, dass wir eigentlich 4 Schleimsysteme im Körper haben. Mhm. Eben nicht nur diesen Schleim in den Atemwegen, im Darm, der die Schleimhäute bedeckt, sondern noch 3 weitere. Da ist aber eben der Schleim, wie so oft, nicht im Namen drin. Man hört es diesen Systemen nicht an, die sind aber eng verzahnt. Sie sind alle lebenswichtig für uns. Eins davon hält uns buchstäblich zusammen, verklebt unsere Zellen und unsere einzelnen Bestandteile, macht uns dreidimensional. Das heißt, also, es macht das Bindegewebe, aber das Bindegewebe ist auch schon wieder so ein langweiliger Ausdruck für diese wahnsinnig komplexe Matrix, die unendlich viele Funktionen in unserem Körper erfüllt.
Also es gibt gar nicht einen Schleim. Sie können jetzt auch nicht als Biologin definieren, was ist der Schleim, sondern das ist auch immer was anderes. Also es gibt ganz viele verschiedene Schleimarten, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Ja, man kann es tatsächlich schon reduzieren. Schleime sind eigentlich Hydrogele, da sagt es der Name schon, extrem wasserhaltige, bis zu 99% Wasser können das sein, Substanzen. Das Wasser wird gehalten durch ein dreidimensionales Molekülgerüst. Möchte so gern laufen, darf aber nicht, weil dieses Gerüst das Wasser eben bindet. Und daher kommt dann auch dieses spezielle, schleimige, glitschende, zähfließende.
Und das ist ja auch für die Umwelt wichtig, also nicht nur für uns in uns drin, sondern auch für die Welt, die uns umgibt. Und da zeigen Sie ja auch, dass das im Klimawandel auch natürlich fatal ist. Wenn es immer wärmer wird, verändert sich ja da auch was mit dem Schleim, der unsere Welt zusammenhält, nicht?
Ja, das ist richtig. Da sind vor allem die Mikroben wichtig, die auch sehr aktiv Schleime machen, uns dann auch gerne krank machen und über die Schleime nicht mehr angreifbar sind. Aber eben natürlich auch in der Umwelt das machen, sehr oft an Grenzflächen zwischen vielleicht festem Boden im Meer und im Wasser. Aber selbst unsere Ozeane sind von einer dünnen, hauchdünnen Schleimschicht bedeckt. Und das sind eben diese Neudeutsch-Interfaces. Da passieren sehr viele spannende Dinge, wie jetzt diese Meereshaut. Jeder Austausch zwischen Atmosphäre und Meer muss über diese Grenzfläche laufen, über diesen Schleim, der sehr wenig noch erforscht ist. Ist auch unheimlich schwierig, ist so dünn, man kann ihn ja nicht mehr sehen, natürlich mit bloßem Auge. Wie schöpft man diese hauchzarte Schicht ab, wie untersucht man die? Aber sollte sich jetzt im Klimawandel dann was verändern, die Meere werden wärmer, man könnte jetzt vermuten, dass die Mikroben aktiver werden, wird vielleicht ein bisschen dicker, diese Schicht, die Schleime verändern sich, dann kann natürlich über diese gigantische Fläche von 2/3 der Erdoberfläche, machen die Ozeane aus, könnte das natürlich schon einen großen Einfluss haben.
Sie haben jetzt fast 300 Seiten voller Anekdoten und wirklich lehrreichen Geschichten geschrieben, Susanne Wedlich, und haben sich also richtig reingekniet in den Schleim. Schauen Sie da jetzt danach anders auf die Welt und auf die Rotznasen Ihrer Kinder?
Nein, eigentlich nicht. Immer noch sehr widerlich. Der Schleim im täglichen Umgang, klar, man sollte sich da fernhalten. Dieser Ekel bleibt, aber wenn man dann mal vielleicht so hinter die Kulissen schauen kann, diesen Ekel ein bisschen beiseite schieben kann und sich einfach diese Substanzgruppe, diese Hydrogele anschaut, die so im Grunde einfach aufgebaut sind mit diesem vielen Wasser, und sich dann anschaut, welche Funktionen die erfüllen allein in unserem Körper. Wir könnten nicht existieren ohne diese Schleime. Die ganze Umwelt, Küstenstreifen werden zusammengehalten, auch über die Schleime. Selbst in der Wüste gibt es einen Schleim, der die Erosion verhindert. Das ist unglaublich, das ist wenig bekannt, und je tiefer man einsteigt, desto schöner findet man den Schleim.
Susanne Wedlich, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich.
Und gar nicht eklig, sondern wirklich schön und lehrreich ist das Buch vom Schleim, das übrigens auch sehr schöne Illustrationen von Michael Rosenlehner enthält. Es ist in der von Judith Schalansky herausgegebenen Naturkundenreihe bei Matthes und Seitz erschienen, zum Preis von 34 €. Freitags gibt es bei uns immer Lesetipps direkt aus der Buchhandlung, und heute hat uns Magda Birkmann 3 Bücher mitgebracht. Sie ist Buchhändlerin bei Ocelot, einem Buchladen in der trubeligen Mitte Berlins, ganz in der Nähe des Rosenthaler Platzes. Als der Laden vor 7 Jahren eröffnet wurde, da galt er als zukunftsweisendes Vorzeigeprojekt. Frau Birkmann, warum? Was ist denn bei Ocelot anders?
Also wir versuchen, so ein bisschen ein besonderes Sortiment einfach zu haben, jetzt nicht blind einzukaufen, was irgendwie gerade so in aller Munde ist, sondern das, wo wir wirklich dahinter stehen, auch kleine Verlage zu fördern und zu unterstützen und auch ein vielfältiges Sortiment zu haben ungewöhnlichere Bücher, die man woanders vielleicht nicht so entdeckt.
Und sind davon welche auch auf Ihrer Liste, die Sie für uns zusammengestellt
haben? Ich würde sagen schon, ja.
Ja, zum Beispiel, womit wollen wir denn anfangen?
Das wäre der Kurzgeschichtenband »Was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem Himmel fällt« von Leslie Neker-Arima. Der ist auf Deutsch bei Kulturbooks erschienen, übersetzt von Zoe Beck. Und,
die ja auch Schriftstellerin ist.
Genau.
Und das ist eine nigerianische Autorin. Was ist das für ein Buch?
Das ist ein Erzählband mit 12 Kurzgeschichten. Alle diese Erzählungen handeln von starken Frauenfiguren, die teilweise am Rand der Gesellschaft stehen, die mit den starren Geschlechterrollen zu kämpfen haben, die mit Gewalterfahrungen zu kämpfen haben. In vielen der Erzählungen geht es um das oft schwierige Verhältnis von Müttern und Töchtern. Und das ist quasi die Parallele oder der Faden, der sich durch all diese Geschichten zieht. Aber sie sind alle im Erzählton und eben im Genre und im Ideenreichtum ganz, ganz unterschiedlich. Und das finde ich großartig.
Also man bekommt auch ein ganz zeitgemäßes Bild von Nigeria?
Genau, also die Geschichten spielen zwischen Nigeria und den USA, spielen teilweise, geht es um NigerianerInnen, die in die USA gezogen sind und zurückkehren oder umgekehrt. Aber wie gesagt, es gibt eben auch mythologische Stoffe, die sich dann mit nigerianischer Mythologie und Spiritualität auseinandersetzen. Und es gibt auch eine sehr, sehr gruselige Geschichte darin.
Okay, also für alle Gefühlsfarben ist was dabei.
Genau.
Dann haben Sie uns noch ein Sachbuch ausgesucht von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Was finden Sie an dem Buch gut?
Ich finde gut, dass es gerade mich als weiße Leserin ein bisschen in die Mangel nimmt und vielleicht auch unangenehm ist beim Lesen, weil es einem klar macht, dass man selber vielleicht gar nicht so aufgeklärt ist, wie man sich gerne einschätzen würde. Wir alle sind in dieser Gesellschaft, die von strukturellem Rassismus geprägt ist, aufgewachsen. Und ich denke, wir alle haben da auch Verhaltensweisen, Denkmuster verinnerlicht, wo uns oft gar nicht klar ist, woher die eigentlich kommen. Und ich finde, Alice Hasters verknüpft da sehr schön ihre eigene Geschichte mit eben Erklärungen und Erläuterungen darüber, wie wir alle diese Muster internalisiert haben und wie wir da vielleicht auch wieder rauskommen können.
Und man verhält sich auch anders danach oder denkt zumindest anders nach der Lektüre?
Mir fallen zumindest öfter Dinge auf, auch wo ich mich dann selber so ertappe und mir denke, ah, da hast du jetzt irgendwie nicht cool reagiert oder da hast du jetzt, glaube ich, auch ein Vorurteil irgendwie aufgesessen und aufgrund dieses Vorurteils anders gehandelt, als es eigentlich hätte es tun sollen. Also ich merke schon, dass es mich auch im Alltag beeinflusst.
Das ist ja das eigentlich das Beste, was ein Buch leisten kann. Dann haben wir noch von dem amerikanischen Pulitzer-Preisträger Andrew Sean Greer, richtig?
Genau.
Genau, von dem haben Sie auch ein Buch ausgesucht, Mr. Weniger.
Genau, das ist ein Buch, das habe ich letztes Jahr schon gelesen, aber das ist jetzt diesen Sommer im Taschenbuch erschienen. Und ich finde, das hat in Deutschland noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, weil das wirklich eins der warmherzigsten und auch eins der lustigsten Bücher ist, die ich einfach in den letzten Jahren gelesen habe. Und es geht da um einen bald 50-jährigen, mittelerfolgreichen Schriftsteller, der so ein bisschen in der Midlife-Crisis steckt. Und mit solchen Büchern kann man mich normalerweise jagen. Aber was Greer da in diesem Buch macht, ist einfach so leichtfüßig auch erzählt und so witzig, dass ich da ganz schnell vergessen habe, dass ich solche Bücher normalerweise nicht mag.
Und der Titel, der Held, ist also offenbar ein ganz liebenswerter Mensch? Oder genau. Was hat sie da so reingezogen?
Also der ist ein ganz liebenswerter, sehr unsicherer Mensch. Die Geschichte beginnt eben damit, dass sein langjähriger, wesentlich jüngerer Freund bzw. Ex-Freund ihn zu seiner Hochzeit mit jemand anderem einlädt. Und um nicht auf diese Hochzeit gehen zu müssen, sagt er alle literarischen Einladungen zu, die er im Laufe der letzten Monate bekommen hat und begibt sich quasi auf eine Reise durch die ganze Welt. Also geht dann nach Deutschland, nach Italien, nach Indien, in die Sahara, gerät in lauter aberwitzige Situationen, wo er sich auch oft sehr lächerlich macht und gedemütigt wird. Ich wollte ihn sehr oft schütteln, aber am Ende wollte ich eigentlich nur, dass es ihm gut geht und dass er endlich glücklich wird.
Und offenbar geht es einem ja gut mit diesem Buch.
Auf jeden Fall.
Magda Birkmann von der Buchhandlung Ocelot in Berlin-Mitte, vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und das sind folgende Bücher, die empfohlen wurden. Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, aus dem Hansa Blau Verlag, dann der Erzählungenband, was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem Himmel fällt, von der nigerianischen Autorin Leslie Neka Arima aus dem Verlag Kulturbooks, und der Roman Mr. Weniger des amerikanischen Pulitzer-Preisträgers Andrew Sean Greer als Fischer-Taschenbuch für 12 Euro erhältlich.